Wir wollen noch ein zweites Textwort lesen, das uns zur Betrachtung dienen soll, und zwar den Psalm 123. Psalm 123. Ein Lied im höheren Chor. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. Also sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn wir sind sehr voll Verachtung, sehr voll ist unsere Seele von der stolzen Spott und der hoffärtigen Verachtung. Ja, liebe Geschwister, mit der Hilfe des Herrn wollen wir uns heute mit der wichtigen Frage beschäftigen, worauf unser Blick gerichtet ist. Wir haben in der Einleitung den Psalm 16 gelesen. Da bringt ja David sein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck. Er sagt, dass er seine Zuversicht auf Gott setzt und dass Gott sein herrliches Los ist, sein Erbteil. Und im Vers 8 sagt er dann: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist mir zu Rechten, so werde ich fest bleiben. Ja, der Psalmist David sagt hier, dass er Gott immer vor Augen hat. Er schaut immer wieder zu Gott, er ist immer wieder ins Gebet gegangen, ist auch mit seinen Gedanken bei Gott gewesen und hat ihn angeschaut. Und Gott belohnte dies auch. Er war immer zu seiner Seite, wie hier steht, er ist immer zu meiner Rechten. Also David spürte dann auch die Gegenwart Gottes. Er spürte, dass Gott ihm nahe war, dass er nicht alleine war, sondern Gott war ihm zu seiner Rechten. Er stand an seiner Seite. Er half ihm dadurch auch aus seinen Nöten und Bedrängnissen heraus und auch von seinen vielen Feinden, die ihn bedrängten und in Not brachten, hat Gott ihn immer wieder herausgeholfen und errettet. Im Vers 10 heißt es, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Ja, obwohl David auch so oft in Bedrängnis war und auch viele gefährliche und schwierige Lagen zu durchstehen hatte, hat er doch immer das Vertrauen zu Gott gehabt und auch die Gewissheit, dass Gott lässt ihn nicht zu Schanden werden und Gott lässt ihn auch bestehen. Hier heißt es, du wirst meine Seele nicht im Tode lassen, nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Ja, auch wenn ihn die Feinde stark bedrängt hatten, so konnte er sich doch immer wieder ganz im Vertrauen in Gottes Hand legen, weil er wusste, Gott wird es ihm gelingen lassen und Gott wird ihm helfen. Und im Vers 11 heißt es dann, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ja, David ist immer wieder auch zu Gott gekommen. Er hat Gott angeschaut und hat auch Gott gefragt nach seinem Weg, nach Wegweisung. Und er wollte nicht seinen eigenen Weg gehen, er wollte auch nicht einen falschen Weg einschreiten, sondern er wollte das tun, was Gott von ihm haben will. Er wollte den Weg Gottes gehen, den Weg zum Leben. Und das war auch ein Grund, warum er Gott immer vor Augen hatte, warum er immer wieder vor Gott gekommen ist und ihn angeschaut hat, damit Gott ihm seinen Weg zeigt, damit er nicht irre geht, dass er nicht auf die falsche Bahn gerät, sondern nur auf diesen Weg geht, den Gott für ihn bereitet hat und der auch der richtige Weg ist. Und so sollen wir es auch tun, dass wir immer wieder vor Gott kommen und ihn auch anschauen, dass wir ihn auch vor unserem Auge haben und ihn fragen, was sein Weg mit uns ist. Und nur wenn wir ihn anschauen, kann auch Gott uns den Weg zeigen. Es ist so ähnlich, wie wenn wir auf einer Reise sind und wir wissen nicht, wo es hingeht, dann müssen wir schauen auf die Schilder, die uns den Weg anzeigen. Und nur wenn wir sie recht anschauen und recht verstehen, nur dann können uns auch die Schilder eine Wegweisung sein. Nur dann können wir auch den richtigen Weg finden. Und genauso ist es auch mit Gott. Nur wenn wir zu ihm kommen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auch bei ihm nach Wegweisung suchen und Nur dann kann er uns auch zeigen, was sein richtiger Weg ist, so dass wir erhalten bleiben und nicht irre gehen und nicht zu Schaden kommen. Wir wollen dann noch Psalm 25 lesen, den Vers 15. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ja, hier sagt er es wieder, seine Augen schauen stets auf Gott. Und hier ist auch von einem Netz die Rede. Also früher, wenn man Tiere fangen wollte, hat man eine Fallen gestellt, hat Netze ausgelegt. Und wenn die Tiere nicht aufgepasst haben, haben sie sich darin verheddert und sind in Gefangenschaft geraten. Aber hier sagt er, er schaut stets auf Gott und fragt nach seinem Weg, und dann wird er auch nicht in die Grube fallen, wird auch nicht in die Falle gehen, die auch der Feind auslegt, sondern er wird auf dem rechten Weg bleiben und vor ihm bestehen können. Und so ist es auch wichtig, wie er sagt, er seht stets zu dem Herrn. Es ist auch für uns wichtig, worauf wir sehen, denn alles, worauf wir schauen, das übt eine Wirkung auf uns aus. Wenn wir auf Dinge schauen, die einen wohltuenden Einfluss auf uns haben, wird es auch einen guten Einfluss auf uns haben. Dann werden wir auch dadurch ermutigt und erfreut werden. Der Chor hatte uns ja vorhin das Lied gesungen. Wenn ich sehe die himmlische Pracht, Mond und Sterne erleuchten die Nacht, dann erfasst mich ein Sehnen allein, dort auf ewig im Himmel zu sein. Ja, das zeigt uns auch, wenn wir auf bestimmte irdische Dinge schauen, wie zum Beispiel den Mond und die Sterne, vielleicht auch auf die Natur, dann kann uns das auch erfreuen. Dann können wir auch dadurch erquickt und erfreut werden, können dann auch daran denken, dass Gott das alles für uns geschaffen hat, können dadurch auch Gottes Allmacht und Gottes Wesen und seine Größe erkennen. Also so können auch die sichtbaren Dinge einen Einfluss auf uns haben. Aber vielmehr ist es auch das innere und das geistige Auge, auch das Gemüt, die Gedanken. Da hat auch alles einen sehr großen Einfluss. Also die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die beeinflussen uns. Und je mehr wir uns mit etwas beschäftigen, umso mehr werden auch unsere Gedanken in diese Richtung gehen. Und die Gedanken werden uns dann auch in unserem Tun nachher beeinflussen. Und so, wenn wir über schlechte und entmutigende Dinge viel nachdenken, dann wird uns das auch herunterziehen, dann wird es uns auch das Leben schwerer machen. Und anders ist aber, wenn wir unsere Gedanken auf Dinge richten, die uns ermutigen können, die uns aufmuntern können, wie jetzt eben das Schöne und das Gute allgemein, wie es die Natur, die Sterne, aber auch andere Menschen, wenn wir auf Vorbilder schauen, die Menschen, die Gott recht gedient haben, ihm nachgefolgt sind. Wir zum Beispiel in der Bibel, die viele Vorbilder, die wir in der Bibel haben, wenn wir uns die betrachten, auch denen ihre Eigenschaften, wie sie Gott nachgefolgt sind, wie sie treu für ihn gestanden haben, dann kann uns das auch ermutigen und kann uns da auch zum Vorbild sein. Wir haben ja auch viele Beispiele in der Bibel. Wenn wir jetzt beim Alten Testament anfangen, wenn wir anfangen mit Abraham, welchen Glauben und Gehorsam er hatte, obwohl damals zu seiner Zeit es noch niemand gab, der vor ihm recht nachgefolgt hat. Es gab noch keine Bibel, es gab noch keine Vorbilder, wie wir sie heute haben oder wie es auch nach ihm die Menschen hatten. Die hatten ja immer auch auf Abraham geschaut und haben auch immer angebetet Gott, den Gott Abrahams. Und bei Abraham war das noch nicht so. Er war in einer Umgebung, die Götzen angebetet haben, die irgendwelche Himmelsbilder, also Mond und Sterne angebetet haben, irgendwelche Berge. Und doch hat Abraham Gott erkannt. Er hat erkannt, dass es einen anderen Gott gibt, der kein Götze ist und dass auch Mond und Sterne von Gott geschaffen sind und die eben nicht helfen können. Und er legte sich auch ganz in Gottes Hand und war ihm gehorsam. Obwohl er auch nicht wusste, wohin Gott ihn führt. Gott zeigte ihm immer, geh hierhin, tu das, aber er wusste nicht, wo es am Ende hingeht und wo seine Reise hingeht. Doch war er immer stark im Glauben und im Gehorsam. Und auch die Verheißungen, die Gott ihm immer wieder gegeben hat, auch dass er viele Nachkommen bekommen soll und ein großer Stamm nach ihm soll sein Same sein. Und er war schon, wurde immer älter und älter und es waren keine Kinder da. Und doch ist er auch im Glauben, ist er nicht ungläubig geworden, sondern hat auf Gott vertraut. Und Gott hat ihm dies auch angerechnet und hat ihn auch gesegnet dadurch. Am Mittwoch haben wir auch über Josef gesprochen, haben da auch gesehen, dass Josef auch sehr in vielen schwierigen Situationen war und wurde auch von seinen Brüdern verkauft. Er wurde nachher auch ungerechterweise ins Gefängnis gesteckt und auch da im Gefängnis hat er sich wieder bemüht, auch um andere Menschen ihnen zu helfen und die haben ihn wieder in den Stich gelassen. Und doch, obwohl es so schwer hatte, wurde Josef nicht verbittert, wie wir gehört haben. Der wurde auch nicht ungläubig und hat auch nicht von Gott abgelassen, ist auch nicht verzweifelt, sondern er hat weiter auf Gott getraut und hat weiter ihm vertraut. Und so gibt es noch viele andere Vorbilder wie Mose, Elia und viele andere, die wir betrachten können und die uns auch zum Vorbild und zur Ermutigung dienen können. David hat seinen Blick auf Gott gerichtet. Wir lesen dies auch in Psalm 101, Vers 6. Hier heißt es: Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen, und habe gern fromme Diener. Falsche Leute halte ich nicht in meinem Hause, die Lügner gedeihen nicht bei mir. Ja, David schaute auch nur auf die, die Gott recht nachfolgen. Also er hat nur fromme Diener, wollte er um sich rum haben. Und die, was falsch waren, die, was Lügner waren, die, was auch schlechte Leute waren, die wollte er auch nicht um sich haben, die wollte er auch nicht vor seinen Augen haben und nicht auf sie sehen, sondern er wollte eben auch gute Gemeinschaft haben und auch auf diese schauen und nicht auf die Ungerechten. David hatte ja auch viele Feinde, wie wir vorhin schon gesehen haben, und doch ließ er sich von ihnen nicht beeinflussen und hat nicht zu sehr auf sie geschaut. Und diese Feinde hatte er eigentlich, weil die neidisch waren auf seine Erfolge, weil die gesehen haben, dass Gott bei ihm ist und weil auch er dadurch beim Volk und bei den Menschen eine gewisse Beliebtheit erlangt hat. Und das hat manche neidisch und eifersüchtig gemacht. Sein größter Feind war ja der König Saul und der war ja eifersüchtig auf David, weil die Leute gesungen haben, dass David sehr erfolgreich ist und tausende Feinde umgebracht hat und so weiter und besiegt hat. Und dadurch war da Saul eifersüchtig und hatte Angst, dass David ihm das Volk abwendisch macht und dass er vielleicht nicht mehr König sein kann. Und Saul ist ja David stark, hat ihm stark nachgestellt, aber David hat nicht auf die Feinde geschaut. Auch wenn Saul ein großer, mächtiger König war mit einem großen Heer und David war ja, hatte nur ein paar Männer um sich und war kein König, hatte nicht viel Macht und doch war David nicht verzagt, sondern er legte sich in die Hand und er sah auf Gott. Er sah auch nicht auf die schlechten Taten von Saul. Saul hatte ihn ja schon im Palast versucht umzubringen, als er seinen Speer auf ihn warf und so weiter. Und doch hat später, als David in der Höhle saß und Saul auch reinkam und er die Möglichkeit hatte, ihn umzubringen, hat er es doch nicht getan. Er hat nicht auf das geschaut, was Saul ihm angetan hat. Er wollte auch nicht Rache üben oder hatte auch keinen Hass oder böse Gedanken auf ihn, sondern er sah darauf, er sah auf Gott und er sah darauf, dass Gott ihn ja, den Saul, mal gesalbt hat. Er sagte dann auch, das sei ferne von mir, dass ich meine Hand lege an den Gesalbten des Herrn und tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also obwohl Saul so schlecht zu ihm gehandelt hat, hat er doch nicht darauf geschaut, hat sich dadurch auch nicht irgendwie zum Schlechten beeinflussen lassen, sondern er hat auf Gott geschaut und hat auf seinen Weg geschaut und nach seinem Willen gefragt. Deswegen sagte er auch, das sei von dem Herrn ferne von mir. Also er hat erkannt, was Gottes Wille ist und hat darauf geschaut und nicht auf den Menschen Saul und hat danach gehandelt und es war auch zum Segen und zum Guten für ihn. Ja, David hat auch, wie gesagt, immer versucht, fromme Menschen um sich zu haben. Also zum einen bei seinen Dienern später, als er König war, wie er hier schreibt, hat er Wert darauf gelegt, dass die Diener ihm auch, Gott nachgefolgt haben, dass er auch keine falschen und schlechten Menschen um sich hatte, keinen schlechten Einfluss. Und auch zuvor schon hat er immer wieder die Nähe gesucht zu den Priestern, zu seinen Propheten, hat sie aufgenommen und ist auch zu ihnen gegangen, um Gottes Willen zu erfragen und hat auf diese Menschen geschaut, hat auch sich in gute Gesellschaft begeben. Und das soll uns auch so ein Vorbild sein. Wir lesen zum Beispiel im Philipper 3, Vers 17. Folget mir, liebe Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, dass sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ja, hier fordert der Briefeschreiber Apostel Paulus die Philipper auf, dass sie sich die rechten Vorbilder aussuchen sollen und dass sie ihnen nachfolgen sollen und auf sie sehen. Also die, was so wandeln, die nach dem Vorbilde Christi wandeln, auch nach dem Vorbilde der Apostel. Und dann sagt er auch, es gibt andere, die sind abgewichen, dass sie Feinde geworden sind vom Kreuz Christi. Und auf diese sollten sie nicht schauen, denen sollten sie es nicht nachtun und sich nicht zu viel mit denen beschäftigen, sondern auf die wahren Kinder Gottes schauen. Und so können wir das auch uns zum Vorbild nehmen, dass wir auch aneinander, an den Geschwistern uns ermutigen können, ein Vorbild nehmen und nicht auf die schauen, die in der Welt sind oder die Gott nicht nachfolgen oder die von ihm abweichen, sondern auf die, die ihm recht nachfolgen, auch auf die Wolke von Zeugen, wie es an einem anderen Platz heißt, also auf die vielen Menschen vor uns, die Gott gedient haben und die den Weg des Herrn treu gegangen sind, auch durch viele Verfolgungen und Leiden, die sollen uns zum Vorbild sein und auf die sollen wir unseren Blick richten. Ja, das ist eine wichtige Frage für uns, worauf sehen wir? Manche schauen auch zu sehr auf sich selbst und wir Menschen haben ja viele Schwachheiten und Fehler, haben vielleicht auch in Vergangenheit Fehler begangen. Aber wenn wir uns so viel nur mit uns beschäftigen, mit unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten, dann kann uns dies entmutigen. Wir wollen dann wieder zu David zurückgehen in Psalm 25, Vers 15, den wir vorhin schon mal gelesen haben. Ich lese es noch einmal. Da heißt es, meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Dieser Psalm ist überschrieben mit der Überschrift Gebet um Gottes Vergebung und Leitung. Und ich lese dann noch den Vers 4 und 5 dazu. Da heißt es, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich dein. Ja, hier zeigt es wieder, wie sehr David auf Gott geschaut hat, wie er immer wieder zu ihm gekommen ist und ihn gebeten hat, ihm seine Wege zu zeigen und seine Steige zu zeigen, wo er hinzugehen hat, über welche Steigungen er zu gehen hat, vielleicht auch manche Schwierigkeiten zu überklimmen oder zu überwinden. Auch die sollte Gott ihm zeigen. Auch wenn es manchmal schwer war. Eine Steige ist ja meistens, wenn es berghoch geht, da muss man sich anstrengen. Das geht nicht so gut wie auf der Ebene oder bergab. Und doch ist auch dies dann Gottes Weg damals für David gewesen und auch für uns, wenn wir auch manchmal durch etliche Dinge durchzugehen haben. Und doch schaute David immer wieder auf Gott und fragte nach seinem Weg. Und er wusste auch, wie wir es gelesen haben, dass Gott ihn auch erhalten wird und er nicht in der Schlinge und im Netz hängen bleiben wird und zu Fall kommen, sondern dass er auch bei Gott bleiben wird und auch einmal zu ihm kommen wird. Und das Aufsehen auf Gott hat ihm auch immer wieder Ermutigung gebracht. Also wenn er es nur auf die Schwierigkeiten gesehen hätte, wenn er nur gesehen hätte zum Beispiel, als Saul ihn verfolgt hat, was für ein riesengroßes Heer auf ihn zukommt mit vielen Kriegern und starken Waffen und starker Ausrüstung. Und er war ja nur mit ein paar Männern zusammen, die waren sicher auch nicht so gut gerüstet, hatten nicht so gute Waffen und so weiter. Aber er ließ sich davon nicht ermutigen. Er schaute immer wieder auf Gott, er sah auf Gott und fragte ihn nach seinem Willen und nach seinem Weg. Und Gott hat ihn immer wieder dann auch herausgeholfen. Wir lesen dies auch in Psalm 123, im Vers 1 bis 2, den wir vorhin schon mal gelesen haben. Da heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. Also sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Der Psalm ist überschrieben mit der Überschrift Sehnsucht nach Hilfe unter Schmach und Spott. David hatte auch immer wieder Sehnsucht nach Gott. Er schaute auch immer auf Gott. Er suchte auch ganz bewusst die ruhigen Stunden, auch einen ruhigen Platz, um seine Augen auf Gott zu heben. Und auch von dem alles, was außer ihm rum ist, ihm ist auch sehr viel passiert in seinem Leben, auch viele Ereignisse. Und er versuchte auch davon wegzukommen und immer wieder vor Gott zu kommen. Er hatte immer wieder auch eine Sehnsucht, Gott anzuschauen, in seiner Nähe zu sein. Und hier heißt es auch, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen. Und dann heißt es, so schaut auch er auf Gott. Also er hat nicht nur kurz und flüchtig auf Gott geschaut, sondern er hat auch sehr genau und aufmerksam auf ihn gesehen. Also er hatte hier dieses Bild, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren oder die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. Also uns ist ja heutzutage das mit den Knechten und Mägden nicht mehr so geläufig, aber früher in der damaligen Zeit war das ein alltägliches Bild. Die höheren, reichen und höher gestellten Menschen, die hatten viele Knechte und Mägde. Und für diese war es auch wichtig, dass sie wussten, was ihre Herren von ihnen haben wollen. Und wenn sie einen ungeduldigen und vielleicht ungehaltenen Herren hatten, dann mussten sie sehr genau hinschauen und wollten auch gleich, wenn er etwas gesagt hat, dass sie es gleich verstehen, was er von ihnen haben möchte, um es gleich auszuführen und um es auch richtig auszuführen. Und dazu mussten sie ganz genau hinschauen, nicht nur flüchtig und kurz und mit den Gedanken woanders sein, sondern sie mussten sich darauf konzentrieren und hören, was die Herren von ihnen haben möchten. Und so war es auch bei David. Er schaute auch ganz genau auf Gott und er erforschte auch seinen Willen, was er von ihm haben möchte. Und beschäftigte sich auch viel mit diesem Gedanken. Ja, so wollen wir uns auch die Frage stellen, worauf wir schauen, weil eben alles eine Wirkung auf uns hat, auch auf unsere Gedanken. Und wir lesen dann im Psalm 34, Vers 6 dazu. Vielleicht lese ich schon mal den von Vers 4, vielleicht sogar von Vers 3. Nee, von Vers 2. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so in Fürchten, und hilft ihnen aus. Ja, hier heißt es so schön, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Ja, bei Gott können wir Erquickung bekommen, können wir neue Kraft und Ermutigung bekommen. Und unser Herz wird auch mit Mut und Freude und Friede erfüllt, so wie es hier auch der Psalmist schreibt, wie seine Seele sich rühmt vom Herrn und wie er sich freut und ihn preist. Und all dies ist dadurch, weil er immer auf den Herrn geschaut hat, auf Gott. Und dann wird unser Herz auch mit Liebe erfüllt und mit Freude. Und wenn wir auf Jesus schauen und daran denken, wie viel Jesus auch für uns getan hat, wie er auch unsere Sünden uns erlöst hat, wie er auch hier auf die Erde für uns gekommen ist, dann kann uns dies doch auch mit Freude und Friede und Glück erfüllen, dass wir ihm auch loben und preisen können. Anders ist, wenn wir auf was anderes schauen. Wir lesen dazu Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Ja, hier sagt er, wer auf den Wind achtet. Also wenn man auf Sachen schaut, die unwichtig sind für unser Leben, wie der Wind, der kommt heute von der einen Richtung und später weht er von der anderen Richtung und er ist vorbei und weg und wir sehen ihn nicht mehr. Also wenn wir darauf unseren Blick richten, dann wird uns das nichts bringen. Er sagt hier, er sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet auch nicht. Also wenn wir unseren Blick auf Sachen, auf Dinge richten, die keinen Wert für uns haben, keinen Wert für unsere Seele, wenn wir nur zu sehr damit beschäftigt sind, dann wird uns dies auch keine Frucht bringen. Dann werden wir auch nicht vorankommen. Dies ist zum Beispiel mit den irdischen Dingen so. Wenn wir zu viel uns damit beschäftigen und zu wenig mit den geistlichen Dingen, dann können wir auch nicht vorankommen. Dies können die Sorgen sein, dies kann auch das alltägliche Leben sein. Wir sind ja alle auch im Alltagsleben, auch in der Arbeit. Und heutzutage geht es ja sehr stressig zu. Man hat viele Termine, das geht mir auch immer so, viele Aufgaben. Und wenn man das eine macht, muss man schon vorausdenken, was kommt nachher für ein Termin, worüber handelt er sich, wie muss ich mich vorbereiten. Und dann dreht sich alles im Kopf. Aber doch sollen wir uns davon versuchen, unseren Blick abzuwenden, auch wenn wir heimkommen oder Freizeit haben, dass wir auch nicht mehr auf diese Dinge versuchen, darüber nachzudenken, auch wenn es uns schwerfällt, sondern dass wir innerlich zur Ruhe kommen, auf Gott schauen. Und dann werden wir ermutigt, dann werden wir erquickt, dann können wir auch die Sorgen hinter uns lassen und Gott wird uns da auch helfen und hindurch führen. Wir haben ja im Lied in der Einleitung gesungen, Blick hinweg von den Dingen der Zeit. Und so ist dies auch wichtig von uns, dass wir von diesen Dingen der Zeit versuchen, unsere Augen abzuwenden und zu Gott zu wenden, auch zur Ruhe zu kommen. Dann hieß es auch, hinweg vom Weltgetümmel. Also das ist ja heute auch so, es ist viel Aufregung da, auch im Politischen und viele Ängste und was alles kommen wird und die ganzen Mächte, wer wird da wo Krieg machen. Aber wir brauchen darauf nicht zu schauen, wir brauchen uns davon auch nicht beunruhigen zu lassen, sondern wir dürfen auf Gott schauen und uns in seine Hand legen und er wird uns führen und leiten. Das lesen wir auch in Jesaja 40, Vers 26. Hebet eure Augen auf in die Höhe und sehet, wer hat solche Dinge geschaffen? Und führt ihr Herr bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Ja, hier fordert uns Jesaja auf, unsere Augen in die Höhe zu blicken. Also nicht nach unten zu schauen, sondern in die Höhe. Nicht auf die Schwierigkeiten zu sehen, sondern hoch auf Gott. Und hier sagt er auch, was Gott alles geschaffen hat, welche Dinge und welches Heer bei der Zahl er herausführt. Also in Gott ist alle Kraft und alle Macht und er kann alles und er führt und leitet. Und deswegen brauchen wir nicht auf die irdischen Dinge oder auf die schlechten Dinge, die Schwierigkeiten zu schauen, sondern können uns an ihm erquicken. Und wir brauchen auch nicht auf die Menschen um uns zu schauen, die gottlos leben und uns dadurch auch nicht entmutigen lassen, so wie wir es im Psalm 73 zum Beispiel lesen. Das ist vom Psalm Asafs. Ich lese mal Vers 2. Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern sie stehen fest wie ein Palast. Also hier hat der Psalmist Asaf auf die Ruhmredigen geschaut. Also er hatte wohl in seiner Umgebung Leute, die sehr eingebildet waren, die meinten, sie sind sehr klug, sie haben eine große Macht, vielleicht auch Reichtümer, und haben sich gerühmt und große Reden geschwungen. Und so wie es er sagt ja auch die Gottlosen, also sie haben nicht nach Gott gefragt. Heutzutage gibt es ja auch genug, die sagen, es gibt keinen Gott, und die sich sehr klug und weise halten und teilweise auch noch Erfolg haben im Leben und reich werden und so weiter. Und der Psalmist Asaf schaute erst auf sie, und es heißt ja, er wäre schier gestrauchelt und es verdross ihn. Also dies zog ihn herunter, er wurde entmutigt und er dachte, wie kann es sein, die sind gottlos und sie rühmen sich und ihnen geht es so gut. Und später heißt es auch noch, wie die Menschen ihnen zufallen. Also sie waren noch angesehen bei den anderen Menschen, die haben sie noch bewundert und gedacht, oh, die sind so klug und was haben die da alles erreicht und was für ein Reichtum. Vielleicht auch, was für eine Macht und Einfluss sie bekommen haben. Und dies alles wollte den Psalmist erst arg entmutigen, und er wäre schier gestrauchelt und er dachte, wie kann das sein? Wie er nachher sagt, er hat es schwer und er ist ständig praktisch geplagt und hat es schwer und dient Gott von ganzem Herzen. Und wie kann es sein, dass dann diese Gottlose es so gut haben? Und das ging so lange, bis er endlich mal ins Heiligtum gegangen ist. Was ist noch gerade der Vers? Vers 17, genau. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du setzest sie aufs Schlüpfrige und stürzest sie zu Boden. Ja, hier ist der Psalmist ins Heiligtum gegangen. Er ist vor Gott gekommen, er ist zur Ruhe gekommen. Und er hat auf Gott geschaut. Und Gott hat ihm auch seine Sichtweise gezeigt, wie er diese Menschen sieht. Er hat auch gezeigt, was für ein Ende sie nehmen, wie er ihnen auch alles nimmt, was sie meinen zu haben. Und oft ist es ja auch so, wenn solche Persönlichkeiten, wenn sie dann ihren Reichtum oder ihren Einfluss verlieren, dann kommen sie damit nicht mehr zurecht. Sie sind dann, wie es hier heißt, auf Schlüpfrige, die kommen damit nicht mehr zurecht mit der Situation. Aber wie viel besser ist es doch, wenn wir Gott nachfolgen und nicht auf diese Gottlosen sehen, sondern nur auf Gott und auf sein Vorbild. Wir lesen dies auch in Psalm 121 von Vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Ja, welch ein Unterschied ist es jetzt zu diesen gottlosen Menschen, die aufs Schlüpfrige kommen und zunichte kommen. Und wie der Psalmist hier sagt, seine Hilfe kommt von Gott. Und er wird seinen Fuß nicht gleiten lassen, also er steht fest auf Gott, er steht fest auf seinen Worten, auf seinen Verheißungen, und Gott wird dies auch behüten, und er schläft nicht, sondern Gott sieht auch alles. Auch wenn solche gottlosen Menschen meinen, sie kommen so durch und Gott sieht sie nicht, ist es doch nicht so. Gott weiß alles und Gott kennt ihr Anfang und Gott kennt auch ihr Ende. Und in Vers 7 heißt er dann, sagt er dann, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ja, wie schön ist es doch, dass Gott uns behütet. Und am Anfang hat er gesagt, er hebt seine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Im Alten Testament war das ja oft so, dass viele Propheten sind auf Berge gegangen, weil damals die Städte eher unten waren, in den Bergen war es eher ruhig. Sie haben die Abgeschiedenheit und die Stille gesucht. Und Gott konnte auch oft dann in den Bergen zu ihnen sprechen. Und so hat sich hier der Psalmist auch danach gesehnt, dass er näher zu Gott kommt, dass er Gott auch erlebt, dass er in seiner Nähe ist und ihn auch da besser sehen kann und erkennen kann. Und da kommt auch dann die Hilfe von Gott. Wir wollen dann uns auch im Neuen Testament, zum Neuen Testament wenden und schauen, was auch Jesus zu diesem Thema sagte, und schlagen dazu auf Matthäus 13 von Vers 15 bis 17. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechten haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, hier sagt Jesus, selig sind eure Augen, dass sie sehen. Er hat dies zu seinen Zuhörern gesagt, er sagt dies auch zu allen seinen Nachfolgern, also sind wir auch damit angesprochen. Die Jünger haben ja Jesus gesehen, sie hatten ihn vor Augen, sie haben ja sich entschlossen, ihm nachzufolgen und auch viel bei ihm zu sein. Sie haben ihn aber nicht nur äußerlich gesehen, sondern sie haben ihn auch mit ihrem inneren Auge, mit dem Herzen gesehen. Sie haben auch erkannt, dass er kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern wie es eben Petrus auch bezeugte, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Und sie konnten dies nur erkennen, weil sie auf ihn recht geschaut haben. Sicher sah er von der äußerlichen Gestalt nicht anders aus als die normalen Menschen zu dieser damaligen Zeit. Er war auch nicht besonders bekleidet, wie es hieß. Er hatte keine Festgewänder an oder war nicht besonders aufgemacht, sondern er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und doch haben sie erkannt und gesehen, dass er was Besonderes ist, dass er Gottes Sohn ist. Und sie haben ihm auch ihre Herzen geöffnet und er konnte auch an ihren Herzen wirken. Und Jesus sagt auch, selig seid ihr und selig sind eure Augen. Und so dient es uns auch zur Seligkeit, wenn wir ihn vor unseren inneren Augen haben und ihn im Geiste sehen. Und wir lesen dies auch in 2. Korinther 4, Vers 18. Ich lese schon mal von Vers 17. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, hier heißt es wieder eben, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, weil das Sichtbare, das Irdische, die äußerliche Gestalt der Menschen, die Reichtümer, die irdischen Dinge, das vergeht alles und das ist nicht ewig. Aber das Unsichtbare, die Seele und das Heil in Gott, das ist ewig und das wird bestehen bleiben vor Gott auch einmal in der Ewigkeit. Und auf das, sagt er, auf das schauen wir und darauf legen wir Wert, da haben wir unseren Blick drauf gerichtet und dem jagen wir nach. Da suchen wir, da schauen wir hin, das wollen wir haben. Und darauf ist unser Blick gerichtet. Wir lesen dann in Offenbarung 1, Vers 7. Da heißt es: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, die ihn zerstochen haben, und werden heulen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ja, es wird einmal am Ende der Welt ein Zeitpunkt kommen, in dem alle Menschen ihn sehen werden. Hier heißt es, es werden ihn alle sehen, alle Augen, und die ihn zerstochen haben. Also auch solche, die Gott nicht nachgefolgt haben, auch die, die ihn verleugnet haben oder die sich selbst für weise hielten und sagen, es gibt keinen Gott, oder auch selbst die, die ihn gekreuzigt haben. Alle werden ihn einmal sehen zum Zeitpunkt des Gerichts. Und für viele wird es dann zu spät sein, ihn anzuschauen, ihn zu erkennen. Aber für uns, die wir ihm nachfolgen, haben wir auch noch die Zeit und können diese nutzen, die uns Gott geschenkt hat, um ihn für ihn nachzufolgen, um auch ihn zu betrachten, seinen Willen zu tun. Und dafür heißt es dann in Offenbarung 22, Vers 4, vielleicht von Vers 3 schon: Und es wird kein Verbanntes mehr sein, und der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Ja, seine Knechte werden Jesus einmal sehen in der ewigen Heimat. Sie werden sein Angesicht sehen, wie es hier heißt. Im Alten Bund hatten ja auch etliche Männer Gottes Erscheinungen mit Gott, wie es zum Beispiel Mose und Elia und so weiter, aber sie konnten sein Angesicht nicht sehen, sie konnten diesen Anblick nicht ertragen, das war für einen Menschen unmöglich, sonst er hätte es nicht ausgehalten. Aber einmal in der Ewigkeit werden wir ihn sehen, wir werden sein Angesicht sehen, wir werden auch ihn erkennen, voll und ganz, also nicht nur durch das Spiegelbild, wie es heißt, sondern wir werden ihn voll und ganz erkennen und werden dort auch seine Geheimnisse erfahren und seine Schätze sehen. Und Jesus wird sie uns zeigen und wir werden auch ewig ihn loben und preisen. Wir wollen noch mal kurz zurückgehen auf Psalm 16, Vers 11. Da heißt es: Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ja, Jesus tut uns auch seinen Weg kundtun. Also je mehr wir auf ihn sehen, und umso mehr wird er uns auch führen und leiten auf dem rechten Weg. Und dann heißt es auch, liebliches Wesen ist da zu deiner Rechten ewiglich. Ja, wenn wir auf Jesus sehen, dann werden wir auch ein liebliches Wesen entwickeln. Wir werden ihm auch ähnlicher werden, so wie er es ist. Und es wird auch die Liebe untereinander und zueinander und zu den Menschen auch in uns entwickeln. Und es wird auch Gutes tun, dass wir Gutes tun und auch Früchte bringen. Und auch einen guten Einfluss auf uns und auf andere Menschen haben. Also zusammenfassend können wir sagen, der Gegenstand, auf den wir schauen, übt einen großen Eindruck auf uns aus. Ob wir den Blick auf etwas richten, was uns entmutigt oder ermutigt. Wir wollen dann zum Abschluss noch eine Bibelstelle lesen aus Hebräer 12, von Vers 1 bis 3. Darum auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Ja, so soll es auch unser Gebet sein, dass wir aufsehen auf Gott und auf Jesus und ihm auch recht nachfolgen. Amen.